Angst. Dinge, die mir Angst machen. Die Begegnung mit einem Grizzlybär-Weibchen, nachdem ich versehentlich ihrem Jungen auf den Schwanz getreten bin. Eine Hand, die sich mitten in der Nacht unter meinem Bett hervorschiebt und meinen Fußknöchel packt. Ein sich unter mir öffnender Erdspalt. Ein Wespenschwarm, nachdem ich in ihr Nest gestolpert bin. Ein überraschender Vulkanausbruch im Garten. Eine unangekündigte Mathearbeit, 20 Jahre nachdem ich die Schule beendet habe. Bemerken, dass ich unbekleidet in dieser Mathearbeit sitze. Ein Tiger im Supermarkt. Ratten, die mir in den Hosenbeinen hochklettern. Beim Schwarzfahren erwischt werden. Auch nackt. Die Bremsen meines Autos funktionieren nicht. Was ich aber erst 3 Meter vor der Klippe in den tosenden Ozean bemerke. Aufwachen und feststellen, dass ich auf einer Eisscholle ausgesetzt wurde. Ein Hallenbad voller verlorener Hühneraugenpflaster. Ich mittendrin. 3 Dobermänner, die auf mich zuhechten. Das Herrchen ruft, die wollen nur spielen. Der kleine Junge aus Friedhof der Kuscheltiere, nachdem er vom Lastwagen überfahren wurde und wieder auferstanden ist. Ehemänner, die ihre Frauen meine Holde nennen. Weintrauben im Salat. Rosinen im Käsekuchen. Eine leere Kaffeedose. Jede einzelne Person am Ballermann, beim Après-Ski oder einem Andreas Gabalier-Konzert. Andreas Gabalier. Mario Barth. Der Geruch beim Öffnen der schmutzigen Geschirrspülmaschine an einem heißen Tag. Dasselbe bezogen auf die Restmülltonne. Die Maden in der Restmülltonne. In eine Wasserleiche schwimmen. In Hundekacke treten, ausrutschen und mit dem Gesicht voran in Katzenkacke fallen. Einen unheilbaren Tinnitus bekommen, der David Garrett-Melodien piept. David Garrett. David Garrett, der Melodien aus Fluch der Karibik spielt. Ohnmacht auf dem Aldi-Parkplatz. Alle starren. Brechdurchfall. Nazis. Arschloch schreien und bemerken, dass ich den Telefonhörer noch nicht richtig aufgelegt habe. Die Steuererklärung. Der Steuerbescheid. Das Festnetztelefon klingelt. Nachts. Mit einer fremden Person 5 Stunden im Fahrstuhl stecken bleiben und dringend Pipi müssen. Zecken. LKW-Fahrer, die sich am Steuer die Fußnägel schneiden, bei 140 km/h. Fremde Fußnägel. Die Worte, wir müssen reden. Ein Greifvogel fliegt auf meinen Kopf, verheddert sich, wird panisch und skalpiert mich schließlich. Das Dschungelcamp. Der Bachelor. Die Bachelorette. Ein Vampir, der bei mondheller Nacht sein Gesicht an das Dachfenster über meinem Bett drückt. Wladimir Putin. Donald Trump. Kim Jong-un. Atombomben. Nervöse FlugbegleiterInnen. Ärztliches Personal, das während der Untersuchung plötzlich »Oh« sagt. Jemand, der mir anonym rote Rosen schickt. Menschliche Laute aus meinem Kofferraum. Ich stehe an der Schranke des Parkhauses und finde das Ticket nicht mehr. Hinter mir eine lange, hupende Schlange. Fäuste werden in die Luft gereckt. Und täglich grüßt das Murmeltier wird neu verfilmt. In der Hauptrolle Matthias Schweighöfer, Regie Till Schweiger. Plötzlich wird festgestellt, dass ich mein Examen doch nicht bestanden habe. Die fremde Person neben mir im Zug muss sich übergeben. Ich fahre durch Kanada und finde am Wegesrand einen süßen braunen Hundewelpen. Ich nehme ihn mit nach Hause. Wochen später frisst der junge Bär mich im Schlaf auf. Das ist wirklich mal passiert. Ich habe es im Internet gelesen. Also ist das wahr. Menschen, die zum Bleistift sagen. Immobiliarsachenrecht. Physik. Chemie. In einer engen Röhre feststecken, die mit Wasser vollläuft. Im Dunkeln durch ein verlassenes Industriegebiet laufen. Plötzlich eine Hand auf meiner Schulter. Wegen eines Justizirrtums ins Gefängnis zu müssen. Clowns. Zauberer. Alleinunterhalter. Ich mache in der Chatgruppe einen Witz. Keine Reaktion. Ein Silvesterböller fliegt mir hinten in die Jacke. Alle anderen merken, dass ich in Wahrheit nur so tue, als ob. Toxische Maskulinität. Der Klimawandel. NarzisstInnen. Viel zu früh. Und plötzlich und unerwartet. Candy Crush wird vom Markt genommen. Der Monat November. Carlsson vom Dach. Jemanden, den ich kenne, in der Sauna treffen. Bei der 100-Euro-Frage von Wer wird Millionär ausscheiden. Niemand will dieses Buch lesen. Aber nichts, wirklich gar nichts, macht mir so große Angst wie das Muttersein. Denn wie sollte man keine Angst haben, wenn das Liebste, das Kostbarste, das Schützenswerteste sich plötzlich außerhalb des eigenen Körpers befindet, sich dabei aber verhält wie ein betrunkener Affe auf Rollschuhen? Seit ich Mutter bin, habe ich ständig und immer die größten Ängste. Weil meine Kinder, die haben schon mal keine. Vielleicht vor Monstern hinterm Vorhang, aber bestimmt nicht um die eigene körperliche Unversehrtheit. Sie hüpfen von Schränken, stecken sich murmelnd in alle Körperöffnungen und rennen jubelnd auf achtspurige Autobahnen. Wenn ich sie lassen würde. Blöd, denn Angst ist grundsätzlich eine wichtige Sache. Sie warnt vor Gefahren und bewahrt vor potenziell tödlichen Situationen. Also normalerweise. Okay, manchmal ist die Angst auch ein richtiger Scherzkeks und verhindert, dass Frauen über 40, über harmlose Gullideckel gehen können, weil sie befürchten, ein Clown aus dem Film S könnte auftauchen und sie in die Kanalisationen führen. Aber meistens macht die Angst ihren Job doch recht gut. Sie sorgt dafür, dass wir uns nicht lachend von Abgründen stürzen oder fröhlich winkend in brennende Häuser rennen. Sie warnt und mahnt. Sie passt auf uns auf und beschützt uns. Wie eine Mutter. Exakt wie eine Mutter. Gerne auch wie ein Vater. Als Elternteil übernimmt man nämlich das Angsthaben für das Kind mit. Denn frühestens ab dem 4. Lebensjahr entwickeln Kinder überhaupt erst ein Bewusstsein für reale Gefahren. Bis das aber voll ausgeprägt und entwickelt ist, dauert es noch viele Jahre. Kinder sind nicht in der Lage, Konsequenzen richtig einzuschätzen. Sie wägen nicht ab. Sie handeln nicht vorausschauend. Sie treffen keine Vorkehrungen. Sie halten sich für unkaputtbar. Für Iron Man. Für Superwoman. Kinder lernen viel durch Ausprobieren. Woher sollen sie wissen, dass sie nicht fliegen können, dass Feuer heiß ist und ein Messer scharf? Sie haben keine Ahnung davon, dass manche Hunde es wirklich nicht mögen, wenn man auf ihnen reitet und Autos so etwas wie einen Bremsweg haben. Sie verstehen nicht, dass 3 Millimeter dickes Eis nicht zum Schlittschuhfahren geeignet ist und Treppen, holterdiepolter, zu schweren Stürzen einladen. Das müssen sie erst lernen. Ausprobieren ist in diesen Fällen aber eher mittelgut. Und deswegen brauchen sie uns. Wir müssen ihre Angst sein. Mahnen und warnen. Ihre innere Stimme, die Stopp, Heiß oder Vorsicht schreit. Das Dilemma ist natürlich, dass die kindliche Neugier uns unseren Job der warnenden Angst unheimlich schwer macht. Die Natur will einerseits, dass das Kind ausprobiert und forscht, dass es aus Erfahrung klug wird. Andererseits hat die Natur aber auch echt Bock auf grundsätzliches Überleben der Spezies Mensch und überträgt dem zum Kind zugehörigen Erwachsenen den Job der Angst. Es steht also die angsthabende große Person gegen die neugierige, angstfreie kleine Person. Und damit sind wir ununterbrochen im Einsatz. Ganz schön anstrengend. Und sie fängt früh an, diese Angst, die wir ersatzweise für das Kind übernehmen. Sobald ich wusste, dass ich schwanger bin, das Kind in mir war lediglich ein klitzekleiner Zellhaufen, hatte ich Angst um es. Jetzt war es natürlich in meinem Bauch noch nicht sonderlich wagemutig. Es versuchte nicht, mit Tigern fangen zu spielen oder auf die Spitze des örtlichen Kirchturms zu klettern. Das nicht. Aber trotzdem. Was alles passieren könnte. Ich machte mir über alles Sorgen. Herzstillstand, Wachstumsstopp, Fehlbildung, Nichtbildung, Falschbildung, zu Frühbildung, zu Spätbildung, Niebildung, Gendefekt, Krankheit, zu klein, zu groß, zu leicht, zu schwer, zu viel, zu wenig, Hilfe! Jetzt muss ich gestehen, meine Angst nimmt ihren Job ziemlich ernst. Sie zieht wirklich jede Eventualität in Betracht und schließt damit oft lautknallend übers Ziel hinaus. Am liebsten würde ich meine Kinder in diese durchsichtigen Riesenbälle stecken. Nur dass diese Bälle nicht aus profanem Plastik wären. Sie wären aus Schuss-, Feuer- und stichsicherem Material. Innen herrschte das optimale Raumklima mit gefilterter, viren- und bakterienfreier Luft und angenehmer Temperatur. Natürlich könnte ich sie in ihren Bällen jederzeit tracken und über einen kleinen Monitor überwachen. Sollte jemand Fremdes sich ihnen nähern, würde irgendwer versuchen, sie zu ärgern, anzugreifen oder gar mitzunehmen, würde der Ball schmerzhafte Blitze absetzen. Klingt gut, oder? Sicher. Ungefährlich. Aber halt auch super spaßbefreit, isoliert und mega unheimlich. Möglicherweise bliebe das Kind bei dieser Methode körperlich unbeschadet. Was das aber mit der kindlichen Psyche zu tun vermag, ist unschwer vorstellbar. Und so müssen wir als Eltern ständig auf dem dünnen Drahtseil des Mittelwegs balancieren. Zwischen Überbehütung und Fahrlässigkeit. Wir müssen die Nabelschnur nach und nach lockern, die Kinder eigene Erfahrungen machen lassen und darauf vertrauen, dass alles gut wird. So wichtig, aber eben auch so beängstigend. Und deswegen stehen wir ständig am Fenster und warten, dass das Kind heil aus der Schule kommt. Wir liegen nachts wach und machen uns Gedanken, ob es im Kindergarten ordentlich behandelt wird. Wir fragen uns ständig, ob es genug isst, trinkt und lacht. Wir halten die ganze Nacht hellwach das Handy in voller Lautstärke in der Hand, wenn es zum ersten Mal im Landschulheim ist. Wir machen uns Sorgen über komische rote Flecken hinterm linken Kinderohr oder die eigenartigen Geräusche, die das Kind im Schlaf macht. Rüpü, rüpü. Ist das normal? Wir haben Angst, das Kind könnte auf dem Schulweg entführt, zu Drogen verführt oder in eine Sekte geführt werden. Und das Schlimmste ist, es hört einfach nie auf. Anfangs beziehen sich unsere Ängste vielleicht auf Treppenstürze und Ersticken durch Murmelverschlucken. Später machen wir uns eher Sorgen über Mobbing, Drogen oder tödliche Mutproben. Letztlich ist es völlig egal, wie alt das Kind ist. Die Angst bleibt. Sie kommt vielleicht zwischendurch in neuem Gewand daher, aber verschwinden wird sie nie. Verdammt. Aber Erkenntnis ist ja bekanntlich der erste Schritt aus der Misere. Wir erinnern uns, die Angst ist nicht unser Gegner. Sie ist unser Freund, unser Ratgeber, unsere Taschenlampe in dunkler Nacht, unser Regenschirm im Sturm. Sie schützt uns, sie achtet auf uns, sie bewacht uns. Und solange unsere Kinder noch klein sind, müssen wir ihre Angst vertreten, müssen die Lücke füllen, ihre Vorsicht, ihre Weitsicht sein. Nur dürfen wir dabei eins nicht vergessen. Diese Angst darf uns nach und nach verlassen. Kinder werden nicht nur größer, sie werden weiser. Sie lernen Gefahren zu erkennen. Sie hören irgendwann auf, mit Karacho in tiefe, kalte Gewässer zu rennen oder auf Schnellstraßen Seilspringen zu üben. Sie erfahren, dass Feuer heiß ist und Messer scharf sind. Wir haben sie oft genug ermahnt, im Winter Schuhe und im Sommer Sonnencreme zu tragen. Sie haben gelernt, dass nicht jeder nur das Beste im Sinn hat und dass Handlungen Konsequenzen mit sich bringen. Das dauert. Natürlich, es ist ein Prozess. Aber irgendwann sind sie angekommen. Irgendwann ist der Zeitpunkt da, in dem wir aufhören dürfen, ihre Angst zu sein. Aufhören müssen. Haha, leicht gesagt. Während ich hier vom Loslassen predige, sorge ich mich genau in diesem Moment um meinen 8-jährigen Sohn, dessen Wasserflasche vergessen in der Küche steht und mich schuldvoll anglotzt. Mein Sohn muss heute 6 Stunden Schule ohne sein Getränk aushalten. Ich habe schon Dehydrierung und Nierenschaden gegoogelt, habe überlegt, in die Schule zu fahren und ihm sein Getränk zu bringen. Mich gefragt, ob ich die Lehrerin möglicherweise auch im Unterricht auf ihrem Handy erreichen kann, mit der Bitte, das Kind zu wässern. Ja, ich habe Angst um mein Kind. Mal wieder. Aber muss das sein? Mein Sohn hat einen Mund. Er hat Stimmbänder. Sein Spracherwerb ist abgeschlossen. Und er hat in seinen 8 Lebensjahren schon viele Sozialkompetenzen erlernen können. Er ist in der Lage, sein Flüssigkeitsproblem selbstständig zu lösen. Zum Beispiel, indem er die Lehrerin fragt, ob sie ein Getränk für ihn hat. Oder ein Kind aus seiner Klasse bittet, ihm etwas abzugeben. Er könnte auch den Kopf unter den Wasserhahn halten und Leitungswasser. Oh, wobei er das lieber nicht machen sollte. Die Schule ist sehr alt. Vielleicht sind die Rohre voller Legionellen. Oder Blei. Oder beidem. Ob ich mal bei den hiesigen Wasserwerken anrufen sollte? Vielleicht fahre ich doch lieber schnell in die Schule. Die Angst loszuwerden, sie gehen zu lassen, den Angstjob zu kündigen, ist vielleicht doch nicht so einfach. Möglicherweise ist es sogar unmöglich. Ziemlich sicher sogar. Wie wäre es also stattdessen damit, sie zu unserem leicht lästigen, etwas schrulligen, aber dennoch liebenswerten Kollegen zu machen? So ein Harald, der einfach immer da ist, den schon lange keiner mehr so richtig braucht, dessen Vertrag aber irgendeine komische Klausel hat, die verhindert, dass wir ihn in den Ruhestand schicken. Ein etwas brummiger Typ in Norwegerpulli und Birkenstocks, der Computer für neumodisches Zeug hält und alles lieber so macht, wie er das 1972 in der Berufsschule gelernt hat. Der alte Harald einfach, der immer etwas zu dicht von hinten aufrückt und einem so unangenehm in den Nacken atmet. Dieser Harald klingt doch eigentlich gar nicht mehr so schrecklich. Klar, er nervt. Er ist schwerfällig und kommt meist im falschen Augenblick. Aber in aller Regel meint er es gut. Außerdem kocht er fantastischen Kaffee und bringt zu seinen Geburtstagen immer Torte mit. Die gute, aus der Konditorei. Soll er halt bleiben. Wenn's sein muss, auch für immer.